Da sitze ich hier im Podcaststudio, will gerade eine neue Folge aufnehmen und dann kommt eine Nachricht von einem guten Freund von mir, der sich einfach mal für 2 Wochen nach Mexiko verabschiedet. Und was schreibt er mir als erstes? Ob mein Saily-Gutschein noch gültig ist. Da denke ich mir auch, schön, dass du dich meldest. Ohne Saily würde ich wahrscheinlich gar nichts mehr von dir hören. Aber ja, der Gutschein ist natürlich noch gültig und genau deshalb sage ich das auch an der Stelle kurz. Wenn auch du gerade eine Reise planst, egal ob nach Südamerika, Asien, Afrika, Australien, USA und so weiter, dann kannst du den Gutschein genauso nutzen. Saily ist der eSIM-Anbieter mit günstigen Datenpaketen für über 200 Destinationen weltweit. Du buchst dir einfach vor deiner Reise dein Datenpaket, installierst die eSIM und bist direkt nach der Landung im günstigen und sicheren Internet ohne Roaming-Stress und mit der vollen Kostenkontrolle. Lad dir jetzt die Saily-App herunter, nutz meinen Gutscheincode einfach aussteigen, damit bekommst du noch 15% Rabatt und dann viel Spaß im Urlaub. Alle Infos übrigens und den Link in den Shownotes.
Ich weiß noch heute, ich habe den Vorhang morgens aufgemacht und habe den ganzen Orient Bay Beach das Meer runtergeguckt und habe gedacht, wow, wenn du das live siehst, das kannst du auf keinem Foto, keiner Postkarte wieder darstellen. Die Farbe des Meeres und das Leuchten, die Sonne, also ich habe gedacht, wow, und das ist bis heute so geblieben.
Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
Nachdem wir letzte Woche in Skandinavien waren, geht es heute zurück in die Karibik. Und diese Abwechslung, die liebe ich hier in meinem Podcast. Jede Woche ein anderes Land und eine andere Geschichte. Und heute geht es zum ersten Mal auf die kleinste, zweigeteilte Insel der Welt. Nach Saint-Martin oder Saint-Martin. Vor dieser Folge hatte ich keine Ahnung von dieser Überseeinsel. Ich lerne also auch hier jede Woche neu dazu. Ich bin Nicolas Kreuter und du hörst gleich die Geschichte von Angie, die 2015 in der Lebensmitte das regnerische Hamburg mit ihrem Mann verlassen hat und sich auf eben dieser kleinen Insel, die ungefähr so groß ist wie Sylt, ein neues Leben aufgebaut hat. Mehr dazu gleich. Und wenn du dich auch gerade mit dem Auswandern beschäftigst, dann wollte ich dir noch kurz meine persönliche Auswanderer-Checkliste empfehlen. Die habe ich damals selbst erstellt, während wir nach Irland ausgewandert sind. Dort sind alle wichtigen Punkte drauf, die du beachten musst, bevor du auswanderst. Die Checkliste ist kostenlos und du kannst sie ganz einfach downloaden, zum Beispiel über meine Webseite derauswanderpodcast.com, da ist sie direkt auf der Startseite, da ist so ein Button, oder du gehst über den Link in den Shownotes hier in der Podcast-App, schau also mal rein.
Mein Podcast.
Die Karibikinsel St. Martin ist wirklich besonders, denn während der eine Teil, der Norden, zu Frankreich gehört und damit ein Überseedepartement ist, gehört der Süden zum Königreich der Niederlande, aber nicht zur EU. Wie schon erwähnt, ist die Insel sehr klein, aber es leben dort ca. 80.000 Menschen und damit gehört sie zu den am dichtesten besiedelten Inseln der Karibik. 2 Millionen Touristen kommen wohl jedes Jahr dorthin und genießen die tollen Palmenstrände, historische Gebäude und Festungen, Wassersport, Strandbars und die Spielcasinos. Spannend vor allem ist, dass die Insel ein zollfreies Gebiet ist, also Mode, Schmuck, Uhren, Elektronik sind dort deutlich günstiger. Mein Podcast heute ist Angie Preuß, die mit ihrem Mann und ihrem Sohn 2015 auf die französische Seite der Insel nach Saint-Martin, also ausgewandert ist, obwohl sie vorher noch nie dort war. Inzwischen arbeitet sie als Tourguide und Gastgeberin. Sie hatte aber auch mit ihrem Mann am Anfang schon eine spannende Marketing-Idee, die sie direkt zu Beginn ihrer Auswanderung auf der Insel umgesetzt haben. Was das ist, verrät sie gleich. Wie es dort also ist, wirklich zu leben, was die schwierigste Situation in über 10 Jahren war und mit welcher Sprache man eigentlich am besten auf der Insel zurechtkommt, das und viel mehr besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Angie.
Hallo Nicolas.
Angie, was siehst du, wenn du bei dir auf Saint-Martin, Saint-Martin aus dem Fenster schaust?
Also ich habe wirklich totalen Meerblick hier und ich sehe im Hintergrund die Insel St. Bart.
Ah, wirklich? Ist das so nah?
Ja.
Du siehst, wenn Heidi Klum und Tom Kaulitz da am Strand liegen, siehst du die, ja?
Ja, so ungefähr.
Also genau. Wir sprechen gleich noch über die Insel, aber ist die so klein auch, dass, also ich habe gelesen, die ist ja kleiner als Sylt, dass du quasi von der einen zur anderen Seite direkt rüber gucken kannst?
Also St. Martin ist ungefähr von der Größe so wie Sylt und St. Barth ist ein Drittel der Fläche. Also wir sind rund 90 Quadratkilometer und St. Barth ist dann 30 Quadratkilometer.
Und wichtigste Frage, auf welcher Seite bist du? Weil, ich habe das auch gerade in der Anmoderation gesagt, das sind ja im Prinzip zwei Länder auf dieser Insel. Also es gibt einen französischen Teil, es gibt einen Teil, der dem niederländischen Königreich angehört.
Genau. Die Insel ist so klein wie Sylt, aber aufgeteilt in zwei Länder. Also es gibt eine Landesgrenze in der Mitte ungefähr der Insel. Der Norden gehört zu Frankreich und damit auch zur EU. Und der Süden gehört zu dem Königreich der Niederlande, zu dem auch die Niederlande gehören und Aruba und Curaçao und eben St. Martin. Und seit dem 10.10. ist es ein unabhängiges Gebiet innerhalb des Königreichs der Niederlande und gehört nicht mehr zu den Niederlanden und auch nicht in die EU.
Okay, das heißt aber, du wohnst auf der französischen Seite, weil das ist EU.
Ja, genau, das ist EU und damit bin ich streng genommen auch gar kein Auswanderer, wenn man es ganz genau nimmt. Bin ich innerhalb der EU umgezogen. Fühlt sich jetzt natürlich 7000 Kilometer von zu Hause weit weg sehr ausgewandert an. Und also ich würde mich auch als Auswanderer bezeichnen, aber rein rechtlich bin ich innerhalb der EU umgezogen.
Gut, also ich sehe das ein bisschen anders, weil auch wer innerhalb der EU in ein anderes Land geht, ist für mich ein Auswanderer. Siehst das da so ein bisschen strenger. Für jemand, der noch nie auf dieser Insel war, wie würdest du die beschreiben? Ich habe auch gelesen, da leben um die 70.000 Menschen aus 100 verschiedenen Nationen. Aber wie muss man sich das eben vorstellen?
Die Zahlen so im Internet, ich weiß nicht, ob die stimmen, aber also ich würde sagen, wir sind 150 verschiedene Nationen, die hier auf der Insel leben und ungefähr 100.000 Einwohner. Die französische Seite hat ja keine Meldepflicht. Da ist ja deine Stromrechnung sozusagen der Beleg dafür, dass du hier lebst. Und wir sind eine kleine Insel, also auch relativ rund mit Gebirge in der Mitte. Man hat eine Ringstraße außenrum. Man sieht also immer das Meer. Das finde ich so besonders charmant an dieser Insel, dass du, egal wo du bist, du siehst immer das Meer. Und ja, wir sind touristisch sehr erschlossen. Wir haben viele Besucher, weltweite Besucher. Wir sind sehr international, werden aus Amerika angeflogen und aus Kanada. Das ist natürlich auch genau unsere, sag ich mal, Zeit. Schiene. Also da hast du keinen Jetlag. Wenn du aus Europa kommst, sind es immerhin 8 Stunden Flug hierher von Paris oder Amsterdam aus.
Und das ist aber so Palmen, viele Sandstrände, alles so ein bisschen lockeres Leben, ja?
Wir haben 37 Strände. Davon sind nicht alle touristisch erschlossen. Wir haben auch besonders auf der französischen Seite viele Naturstrände. Wir haben auch einige FKK-Strände und eben touristisch erschlossene Strände mit wunderschönen Beachclubs. Also es ist so, wie man sich Karibik vorstellt. Es ist Palmen, Sonnenschein und Meer, türkisblaues Meer.
Ja, also wir sprechen im Verlauf der Folge natürlich noch mehr darüber, unter anderem auch über die Spielcasinos, die es da noch gibt. Aber wie du dort mitten im Karibischen Meer gelandet bist, darum geht es jetzt. Denn du kommst ja ursprünglich auch vom Meer und zwar kommst du aus Hamburg. Wie sah dein altes Leben aus? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen vor der Auswanderung. Was hast du gearbeitet? Wie hast du gelebt? Ich glaube, du hast ja eben auch Familie. Ja, wie sah dein Leben aus?
Ja, wie so das bundesdeutsche Leben so aussieht. Man geht morgens um 8 zur Arbeit und 17 Uhr nach Hause. Ich habe gearbeitet im Marketing, also Sales und Marketing angestellt, mein Mann selbstständig. Ja, man ist im Dunkeln zur Arbeit und manchmal dann auch im Dunkeln wieder zurück, so von November bis April. Hamburg ist hat ja leider, also eine wunderschöne Stadt, aber hat eben halt oft auch Schmuddelwetter. Und dass du eben frei hast und dass die Sonne scheint, fällt in Hamburg selten übereinander. Und das macht was mit dir und das macht auch was mit allen Menschen um dich rum. Also ich liebe meine alte Heimat. Also Hamburg ist wirklich eine wunderschöne Stadt, wenn man da zu Besuch ist oder fürs Wochenende oder so. Das ist wunderschön. Aber wenn du dort lebst, ist es eben schon so, dass es manchmal nervt, wenn der Winter nicht aufhört. Ne? Also das immer so dunkel ist und grau und die Wolken immer über dir hängen. Also das geht dir dann irgendwann auf den Keks. Und ja, ich habe Familie, ich habe 2 Kinder und die sind jetzt schon erwachsen und habe also, wie gesagt, gearbeitet. Und irgendwann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, warum warten, bis wir Rentner sind? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir drohten 50 zu werden. Und dann haben wir gesagt, das kann es irgendwie nicht alles gewesen sein.
Also war das der ausschlaggebende Punkt? Also du hast so die Uhr ticken hören und dann bist du 50 geworden und hast gedacht, jetzt müssen wir los. Oder war dieser Gedanke, eben auszuwandern, schon länger da?
Ja, es war schon länger. Also ich bin sowieso, sag ich mal, schon auch im Ausland gewesen. Meine Tante lebt auf Mallorca. Ich bin als Kind schon als unbegleiteter Minderjähriger nach Mallorca geflogen. Ich bin als Teenager mit 17 damals in die USA zum Schüleraustausch gewesen, ein Jahr. Zu einer Zeit, wo es noch kein WhatsApp oder irgendwas gab. Ich bin in den Flieger eingestiegen und habe zu meiner Mutter gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich lande, weil als ich abgeflogen bin, wusste ich noch nicht mal, wo ich ankomme. Und meine Eltern haben viele Jahre in Marbella gelebt. Also Da war ich auch oft. Insofern wusste ich, dass da, wo die Sonne scheint, die Menschen anders drauf sind und dass es auch woanders lebenswert ist. Das wusste ich. Und deswegen fiel mir vielleicht der Schritt nicht so schwer wie manch anderem.
Ja, jetzt hast du gerade Marbella gesagt. Eben, ich hätte jetzt auch auf Spanien getippt, auf Italien und so, wo viel Sonne scheint. Aber wie seid ihr oder wie bist du auf die Karibik gekommen?
Für mich war wichtig, ich wollte viel Ozean zwischen mich und meine buckelige Verwandtschaft bringen.
Und das ist dir gelungen.
Ja, da ist Spanien nicht weit genug. Und ich muss sagen, auch in Marbella war es mir im Winter manchmal zu kalt. Ich wollte irgendwo, wo es wirklich immer warm ist. Ich wollte nicht in ein drittes Weltland und ich wollte auch nicht irgendwo Asien oder so. Das wäre für mich jetzt nicht in Frage gekommen, weil wir mit Kind ausgewandert sind. Mit dem Jüngsten, der war damals 15. Und da war für uns wichtig, dass auch die Schule in Deutschland später anerkannt wird. Und dann hat mein Mann, der Segler ist, der hat dann gesagt, er ist über den Atlantik gesegelt mit einem Freund. Und er war in der Karibik, der kennt die Inseln und hat mir immer von St. Martin vorgeschwärmt. Und da war eigentlich so die Idee, wenn wir später Rentner sind, dann gehen wir da hin. Und irgendwann haben wir gesagt, weißt du, warum warten? Wir machen das jetzt. Und wir haben uns dann für ein Jahr erstmal sozusagen innerlich vorgenommen, wir gehen für ein Jahr und gucken mal, wie es uns gefällt. Und dann nach einem Jahr haben wir uns alle drei angeguckt, hat jemand Heimweh? Weil wenn einer Heimweh bekommen hätte, dann hatten wir uns vorher versprochen, dann gehen alle wieder zurück. Weil Heimweh, sag ich mal, das kriegst du so, wie du seekrank wirst. Du kannst jetzt nicht sagen, ich bin ab morgen kein Heimweh mehr. Bei mir, ich wusste, ich krieg kein Heimweh. Bei meinem Mann war ich mir auch ziemlich sicher, aber bei dem 15-Jährigen wussten wir es nicht, aber der war auch Feuer und Flamme und wir haben uns immer wieder angeguckt und gefragt, wie gefällt es uns hier? Super. Und dann haben wir nach einem Jahr, als wir dann schon im Ausland waren, haben wir dann das Haus in Deutschland verkauft.
Ging das jetzt so schnell, wie du es gerade erzählt hast? Also das heißt, ihr seid da hingeflogen, du warst vorher noch nie da und dann habt ihr gesagt, wir geben uns erstmal ein Jahr, wir behalten das Haus in Deutschland, nach einem Jahr entscheiden wir.
Ja, genau so haben wir es gemacht.
Krass. Und was hat euer Sohn gesagt? Der fand wahrscheinlich geil mit 15.
Ich hatte da so ein bisschen Sorge, vielleicht vermisst er Familie und Freunde, aber nee, der war ganz aufgeschlossen und der fand es ganz toll hier. Der fand es auch immer toll hier. Als er 19 war, haben wir dann aber gesagt, okay, also für die Ausbildung wäre es jetzt besser, wenn er dann nach Deutschland zurückgeht. Und ich sag mal, für das Alter ist die Insel dann doch auch nicht so wirklich optimal. Also die Kinder hier, die dann mit der Schule fertig sind, die werden dann zum Studieren nach Frankreich, Holland oder Kanada oder USA geschickt, sofern die Eltern die Ressourcen haben, ne, muss man ja sagen. Weil diese Insel bietet unheimlich viel Zerstreuung, unheimlich viel Urlauber sind hier und das hat natürlich auch so seine Tücken, auch für andere Auswanderer, auch für Erwachsene.
Ja, und sie ist ja auch klein. Also eben als junger Mensch willst du ja auch ein bisschen was erleben, andere Orte, ein bisschen rumreisen und
ja,
so.
Das ist natürlich da immer. Also langweilig wird's hier nicht. Also wirklich nicht. Okay. Also ich hab immer gedacht, ich krieg vielleicht hier irgendwann mal so einen Inselkoller oder so. Und ich glaube, auf Sylt würde ich einen Inselkoller kriegen, aber hier nicht.
Hier nicht?
Nein.
Okay, also da sprechen wir später gleich noch drüber. Was mich jetzt auch interessiert, eben da ein Jahr hingegangen. Wie habt ihr, also hattet ihr so ein großes Budget, dass ihr einfach gesagt habt, okay, wir können jetzt einfach mal ein Jahr da testen? Oder was war euer Plan?
Nee, also wir haben gleich von Tag 1 Vollgas gegeben, war nicht Urlaub, sondern wir bauen uns eine neue Existenz auf. Wir sind gleich von Tag 1 Firmengründung, Bankkonto eröffnen, Wohnung finden. Wir haben dann an drei verschiedenen Orten zur Miete gewohnt, in Ferienwohnungen. Und um zu gucken, weißt du, man trifft von außen oft eine falsche Entscheidung, Und wenn man dann, sag ich mal, aus dem Internet recherchiert und so, und wenn man dann da ist, denkt man, ah nee, das ist doch nicht so. Also du musst es wirklich fühlen und du musst da wirklich mal hin. Und gerade was diese Insel betrifft, steht im Internet viel Schwachsinn. Und da muss man wirklich, also das rate ich auch jedem, der hier auswandern will, komm und wohn erstmal zur Miete irgendwo, ruf dich ein oder komm ein paar Mal her, und wenn du Urlaub machst, und wohn mal hier und mal da, damit du merkst, ist das meins, passt das zu dir. Die Seiten der Insel sind sehr unterschiedlich.
Hattet ihr denn eine Idee schon oder habt ihr das eben, wie du es gerade erklärt hast, so gemacht, dass ihr erstmal hingeht und guckt, was kann man überhaupt machen?
Also wir hatten 2, 3 Ideen so im Kopf. Also Thomas, mein Mann, der hat immer zu mir gesagt, wir müssen gucken. Auch da gilt wieder, was du dir von außen überlegst. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Hier kam neulich einer, der hat hier ein Schnitzelhaus aufgemacht, das hat hier nicht funktioniert. Kopfhörerpartys haben hier nicht funktioniert. Also manche Sachen, wo man denkt von außen, das fehlt hier noch und das funktioniert hier bestimmt, funktionieren dann nicht. Und deswegen hatten wir uns so 2, 3 Sachen überlegt und haben dann geguckt hier, als wir vor Ort waren, haben mit Leuten gesprochen, haben uns natürlich auch vernetzt und waren hier beim, manchmal fehlen mir die deutschen Worte, wie heißt es denn jetzt hier, das CCI heißt das hier, das nennt sich Handelskammer, bei der Handelskammer, und haben uns mit Leuten unterhalten und dann haben einige gesagt, ja, nee, das macht keinen Sinn, dies macht keinen Sinn. Und ich war ja marketingmäßig schon vorgeprägt, sag ich mal. Und daraufhin war ziemlich klar, dass wir irgendwas mit Marketing machen wollten. Das haben wir dann ja auch gemacht.
Was genau habt ihr gemacht?
Wir haben jetzt eine Marketingfirma und wir haben hier 30 Fernseher aufgehängt, auf denen wir Werbeclips zeigen. Diese Werbeclips drehen wir auch für Kunden, wenn die keinen eigenen Clip haben. Und der große Vorteil für uns war, dass das Land hier, also diese Insel hier, marketingtechnisch, sag ich mal, 10 Jahre so ein bisschen zurückhängt. Also die verteilen hier noch Visitenkarten.
Und wo hängen diese Fernseher?
Die hängen jetzt in Supermärkten, beim Arzt. Die hängen in, wenn die Leute auf die Fähre warten, wenn sie rüberfahren nach Sambat oder nach Anguilla. Überall, wo Leute sitzen und sich langweilen.
Also so Werbefenster.
Genau, so digitale Werbefenster, genau, so kann cool. man das nennen. Und nach ein paar Jahren sind dann noch dazu digitale Touchscreens dazu gekommen, wo die Leute eben interaktiv dann, wie so ein Concierge-System, ist dann die Insel da abgebildet und dann können die sagen, zeig mir alle Restaurants, zeig mir alle Autovermieter, zeig mir alle Aktivitäten, die du hier unternehmen kannst. Und dann können die an diesem Terminal dann aus der Auswahl, die dort vorgegeben ist, können sie dann buchen und sie können sich inspirieren lassen. Und da an der Seite sind auch Werbespots, die wir dann verkaufen.
Cool, das ist eine super Idee, das habe ich noch nie gehört. Und das lief von Anfang an gut, ja?
Nee, das lief nicht von Anfang an gut, weil es ist so, wenn du hierher kommst und dich keiner kennt, dann macht keiner mit dir Geschäfte. Also der Beginn war holprig, sage ich mal so. Da habe ich auch ein paar Mal nachts geschwitzt, muss ich sagen. Aber wenn du dann einen Fürsprecher hast, der hier was zu sagen hat, dann ist der Knoten geplatzt. Und wenn du dann ablieferst und wenn du dann wirklich das, was du versprochen hast, auch darstellst, das spricht sich dann schnell rum. Schlechtes spricht sich natürlich noch schneller rum.
Ja, und ich glaube, dabei ist es ja nicht geblieben, weil was ich gesehen habe, ihr habt ja auch noch ein Tour-Business aufgezogen und ihr habt noch eine Ferienwohnung. Also ja. Ihr wart nicht ganz untätig in den letzten 11 Jahren.
Nee, das kann man nicht sagen. Also wir sind sehr umtriebig. Also wir haben dann auch noch eine App entwickelt. Und auf dieser App verkaufen wir digitale Discount-Cards. Die kann man sich runterladen und dann kriegt man immer 10% beim Autovermieter, bei Restaurant. Da haben wir 300 Partner. Das haben wir dann noch gemacht. Und in den letzten 3 Jahren haben wir dann eben halt noch diese Ferienwohnung und die ist auch immer sehr gut gebucht. Und das Witzige ist, dass ich einen Instagram-Account habe, über den ich so, ich sag mal, unseren Alltag so ein bisschen zeige. Das mache ich erst seit Mai letzten Jahres. Inspiriert von einer jungen Influencerin, die hier auf die Insel kam. Weil ich habe zu der gesagt, wer will die 60-jährige Frau sehen, die da um den Pool fegt oder was weiß ich. Und sie hat gesagt, film dich in deinem Alltag und die Leute wird es interessieren. Und ich konnte mir das nicht vorstellen. Und da habe ich inzwischen 16.000 ja. Follower und darunter viele Feriengäste gewinnen können. Also abseits der Plattformen, auf denen wir gelistet sind, was natürlich für uns total toll ist, weil die Plattformen ja 20% Kommission nehmen, ne?
Wir verlinken das natürlich in den Shownotes in der folgenden Beschreibung. Da unbedingt mal bei Angie vorbeischauen. Ist das auch, wir kommen ja später noch zu den Tipps, aber ist das auch was, wo du sagst, ey, wenn du auswanderst, stell dich irgendwie auf mehrere Beine, also ne, mach mehrere Businesses und verlass dich nicht auf eine Geschichte?
Das würde ich auf jeden Fall sagen, wobei ich sagen muss, man muss sich im Klaren sein, hier auf dieser Insel, egal ob du Anwalt, Notar, Arzt oder sonst was bist, und wenn du denkst, du bist nicht auf Touristen angewiesen, denkst du falsch. Die ganze Insel ist abhängig von Touristen, in erster oder in zweiter Reihe. Also wir haben damals gedacht, okay, wir haben ein B2B-Business, in dem wir dieses Marketing-Business haben, und wir haben ein B2C-Business, wo wir direkt mit Touristen zu tun haben, sind wir gut aufgestellt. Wenn keine Touristen kommen, dann kündigen meine B2B-Kunden als allererstes ihre Marketingverträge, um Kosten zu sparen. Und dann sitzt du da und denkst, ist soweit der Plan. Also wir sind zu 100% von Touristen abhängig.
Jetzt haben wir viel über noch das Berufliche und eben Business gesprochen. Auf der anderen Seite würde mich noch interessieren, so eben so das persönliche Ankommen einleben. Du warst vorher noch nie auf der Insel, kommst dann dahin, eben ihr gebt euch ein Jahr. Wieso rückblickend hast du diese Anfangszeit da erlebt? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast, oder was war am Ende dann doch nicht so?
Es war so, ich wusste, wenn meinem Mann etwas gefällt, gefällt es mir auch. Das wusste ich schon mal. Also wir haben vorher zusammen ein Haus gebaut und waren eine halbe Stunde beim Architekten, haben das Haus aufgezeichnet und waren uns total einig. Da war der Architekt, saß uns gegenüber und meinte, sowas hat er noch nicht erlebt. Normalerweise gibt es Diskussionen über, wo kommt die Steckdose hin und was weiß ich. Also da sind wir uns total einig. Wir funken da echt auf der gleichen Frequenz. Deswegen war ich jetzt nicht so beunruhigt und habe gedacht, dann wird es mir da nicht gefallen. Und außerdem wusste ich jederzeit, und das gilt auch bis heute, da hinten ist der Flughafen, da geht ein Flieger zurück. Wenn es mir jetzt hier nicht mehr gefällt, kann ich jederzeit wieder zurückgehen. Also das hat, das für mich hat, auch wenn ich zurückgehen würde, was jetzt für mich hier nicht ansteht, aber für mich hätte das auch nichts mit Scheitern zu tun, sondern dann hätte ich eben 10, 11 Jahre Auslandserfahrung und gut ist. Also und wenn es nur 3 Monate gewesen wären, hätte ich nicht als Scheitern angesehen. Und insofern war ich da immer ganz innerlich entspannt und habe gedacht, wenn du jetzt ganz schlimm kommt, steigst du in den Flieger und fliegst wieder zurück. Insofern war ich jetzt ganz ruhig. Mein Mann war beunruhigt den ganzen Flug über nach dem Motto, hoffentlich gefällt's dir da, jetzt machen wir diesen Riesenschritt und mit Kind und da. Also ich kann es noch genau sagen, wir sind angekommen im Dunkeln, da konnten wir nicht viel sehen. Da fanden mein Sohn und ich es ein bisschen mulmig. Also weil wenn du im Dunkeln hier so rumfährst und dann ist der Typ, der uns abgeholt hat, noch eine Abkürzung gefahren, wo wir dachten, oh Gott, wo fährt der denn jetzt mit uns? Da hat mein Mann uns dann beruhigt, dann sind wir in unser Airbnb. Und ich weiß noch heute, ich habe den Vorhang morgens aufgemacht und habe den ganzen Orient Bay Beach, das Meer runtergeguckt und habe gedacht, wow. Also da war ich so geflasht. Da habe ich gedacht, das ist unbeschreiblich. Also wenn du das live siehst, das kannst du auf keinem Foto, keiner Postkarte wieder darstellen. Die Farbe des Meeres und also das Leuchten, die Sonne. Also ich habe gedacht, wow. Und das ist bis heute so geblieben.
Das wollte ich gerade fragen. Wenn man eben so im Paradies lebt, sieht man das überhaupt noch? Weil es ist ja am Ende auch Alltag.
Nee, das siehst du noch. Also ich fahre hier jeden Tag am Meer lang. Wenn ich hier bei uns aus dem Dorf fahre, fahre ich entlang am Meer und kann mich jeden Tag an dem Anblick erfreuen. Und ich gucke jeden Tag hier aus dem Fenster und kann mich an diesem Anblick erfreuen. Ich kann mich daran nie satt sehen.
Jetzt hattet ihr ja in den bald 11 Jahren, in denen ihr auf der Insel lebt, auch einige Ups and Downs. Unter anderem gab es ja einen Hurricane, glaube ich, 2017, 18. Dann natürlich die Corona-Pandemie. Du hast eben vorhin gerade über den Tourismus gesprochen, der da natürlich auch komplett eingebrochen ist. Ja. Was würdest du sagen, was hat euch so am stärksten zugesetzt? Und gab es irgendwann mal so einen Punkt, wo ihr überlegt habt, zurückzugehen?
Die Nacht vom 5. September auf den 6. September 2017 war eine furchtbare Nacht. Das kann man nicht anders sagen. Also das war das Schlimmste, was ich so mal an Naturgewalt erlebt habe. Das brauche ich auch ehrlich gesagt nicht wieder so unbedingt. Die Zeit danach war schwierig. Also wir hatten ja dann auch 2 Monate keinen Strom und kein Wasser. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Das ist Leben wie vor 100 Jahren. Und ich wusste aber immer, es kommt irgendwann Hilfe von außen. Ich wusste, wir müssen durchhalten, bis die Hilfe von außen kommt. Und das war dann auch so. Wir haben dann ja von außen, von Frankreich und von den Niederlanden, haben wir dann ja Unterstützung bekommen. Es kamen ja dann 800 französische Soldaten, die dann beim Wiederaufbau geholfen haben, die auch Essen und Trinken mitgebracht haben. Also da war ich sicher, wir müssen jetzt eine Weile durchhalten, aber dann wird es wieder besser. Und so war es auch.
Und da war alles zerstört, oder was ist da passiert?
Ja, wir haben 350 km/h Windgeschwindigkeiten gehabt. What? Wir waren ein sogenannter Direct Hit, also das Auge des Hurricanes ist über diese kleine Insel gegangen. also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, die ist eigentlich relativ gering, weil ich meine, dass das nun genau diese Insel trifft und genau die Mitte der Insel vom Auge getroffen wird, das ist jetzt auch selten zum Glück. Aber in diesem Fall war es so und also es waren 90% der Häuser hinterher beschädigt. Ich habe irgendwann, als wir wieder Strom hatten, habe ich Bilder gesehen, da sind Flugzeuge hier rüber geflogen. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, wenn die Welt das gesehen hat, hier kommt uns nie wieder jemand besuchen. Da hatte ich Existenzängste, ja. Und wir hatten 2 Jahre keine deutschen Gäste hier. Gar keine. Und im November 2019, da kamen die ersten AIDA und mein Schiff, Kreuzfahrer, wieder an. Dann hatten wir den Dezember, den Januar und im Februar hieß es dann wieder alle raus, Grenzen zu und wir haben Corona. Und die 2 Jahre, die fand ich ehrlich gesagt noch schlimmer als den Sturm, weil auf eine Katastrophe eine zweite obendrauf und wir hatten uns nicht erholen können wirtschaftlich von der ersten Geschichte. Und das war für diese Insel eigentlich der Super-GAU.
Und wie habt ihr das als Familie und jetzt eben auch finanziell dann gemacht?
Also wir hatten 4 Jahre fast kein Einkommen. Und dann hast du eben von Ersparnissen gelebt und du hast alle Kosten runtergefahren. Wir haben uns quasi, ich weiß es heute auch nicht mehr, wie wir es genau gemacht haben. Wir haben nach dem Motto kein Geld ausgeben, nur das, was eben unbedingt sein muss. Und ich kann es gar nicht beschreiben, es war einfach schrecklich. Und im zweiten Corona-Jahr, da habe ich mal überlegt, ob ich zum Arbeiten nach Deutschland fliege. Und dann war es ja so, es war ja nicht nur hier so, sondern es war ja in Deutschland auch so. Insofern hätte ich mir ja da gar keine Entspannung holen können. Und auch da war dann die Überlegung, ja, jetzt bist du jahrelang nicht da gewesen. Die warten jetzt auch nicht auf dich da und geben dir dann gleich da irgendwo Arbeit oder so. Dann habe ich auch ins Online-Business geguckt. Mhm. Aber das baust du dir ja auch nicht von jetzt auf gleich mal eben schnell auf. Also das waren schon wirklich harte Zeiten. Das waren wirklich harte Zeiten.
Was würdest du sagen, rückblickend, was hat euch da am meisten geholfen? Also auch so in Sachen charakterliche Stärke oder Mindset?
Also ich muss sagen, die Zeit nach dem Sturm hat uns 3 als Familie unheimlich zusammengeschweißt. Da waren wir wirklich auf uns zurückgeworfen, sag ich mal so. Und es war ja so, dass du dann auch die Ressourcen, die du hattest, mit einigen geteilt hast und mit einigen und gegen einige auch verteidigen musstest. Also das waren schon prägende Zeiten. Einerseits positiv, andererseits natürlich auch sehr schwierig. Aber ich glaube, wir sind dadurch sehr resilient geworden. Also das hat uns, auch gerade die Einheimischen haben uns gezeigt, wie man mit sowas umgeht. Und das hätte ich vorher nicht gekonnt. Wäre mir sowas in Hamburg passiert, hätte ich das nicht so durchgestanden wie hier, weil inspiriert durch die Einheimischen und wie die damit umgegangen sind. Also ich sage mal ein Beispiel, die Europäer hier waren alle hysterisch, verständlicherweise, und waren immer, wenn du die getroffen hast, die haben dann gesagt, wie soll das alles werden und wie sollen wir hier da und so. Die waren also immer in der Zukunft und die Einheimischen, die waren immer im Jetzt. Und die haben gesagt, wir machen uns keinen Kopf um die Zukunft. Wir gucken, was ist jetzt wichtig. Jetzt ist wichtig, dass wir zu essen finden für uns. Jetzt ist wichtig, dass wir hier aufräumen. Jetzt ist wichtig, dass wir zusammenhalten. Also die hatten einen anderen Fokus und das hat mich unheimlich beruhigt.
Noch kurz zum Klima, also natürlich so einen Sturm gab es jetzt in der Form nicht mehr, aber wie werdet ihr ansonsten von Hurricanes getroffen?
Also es ist seitdem toi 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 nichts mehr gewesen. Wir haben natürlich immer mal in der sogenannten Hurricane Season immer ein Auge auf den Atlantik Ende August, Anfang September. Das ist der High Peak der Hurricane Season, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass was passiert. Viele Leute denken ja, wenn man sagt, Hurricane Season ist von Juni bis November, dass die ganze Zeit die Gefahr besteht, dass Hurricane kommen, so ist es nicht. Die Wahrscheinlichkeit steigt von Juni bis September, nämlich mit dem Anstieg der Temperatur des Atlantiks und geht dann auch wieder, ist dann auch wieder rückläufig. Und ich sag mal, Juni und November ist es relativ unwahrscheinlich. Also wir gucken dann immer aufs Wetter und man ist natürlich ab Juni angehalten und wird auch immer wieder daran erinnert von allen Seiten hier, sich vorzubereiten. Und ich habe keine Angst. Ich vergleiche das immer so damit, es ist, als ob du in Hamburg einen Autounfall hast und dann sagst, du fährst nie wieder Auto. Das ist ja Quatsch. Ne? Ja. Oder wenn du vom Pferd fällst und dann reitest du nie wieder oder so. Du musst dich vorbereiten und ich weiß genau, wie wir uns vorbereiten müssen. Ich weiß, was man in dem Fall machen muss. Ich wüsste, wie man da sich zu verhalten hat. Nicht, dass ich es mir jetzt wünschen würde, aber ich fürchte es auch nicht. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass das jetzt wieder passiert. Davor hatten wir 10 Jahre davor genau an dem gleichen Tag auch einen schweren Sturm, der die Insel verwüstet hat. Also rund um den 5. September sind hier alle immer ein bisschen nervös. Da gucken wir alle genauer aufs Wetter und sehen's. Manche gehen dann auch weg im September und kommen dann erst im Oktober wieder. Aber ich weiß, wir sind gut vorbereitet. Wir haben 22.000 Liter Wassertank, wir haben draußen einen Generator mit 1.000 Liter Benzin und ich bin hier in einem festen Betonhaus. Also ich bin gut vorbereitet, sag ich mal so.
Ja, Wahnsinn. Also was für eine Geschichte. Vielen Dank für die Einblicke da. Also weil ich glaube, ich habe jetzt auch bald 300 Folgen hier, aber so habe ich das auch noch selten gehört. Ich glaube, es ist eben wichtig, auch über diesen Punkt da zu sprechen, wenn man halt generell ja über das schöne Leben in der Karibik ja spricht, natürlich halt auch über diese Phasen zu sprechen. Ich wollte jetzt noch einmal, weil wir eingangs eben zur Insel erzählt haben, nochmal zu den Unterschieden, weil du es auch erwähnt hattest, eben ja, die Europäer. Der Frankreich-Teil eben gehört zu Europa, der andere Teil gehört zum Königreich der Niederlande. Inwiefern merkt man da überhaupt einen Unterschied?
Also man muss sich das so vorstellen, der sogenannte holländische Teil, also sprachgebrauchlich sagen wir immer Dutch Side, ja. Aber es ist eben nicht mehr Niederlande, das muss man eben wissen, seit 10.10.2010 haben die Einheimischen hier abgestimmt, dass sie unabhängig sein wollen. Sie haben auch eine eigene Währung, die man allerdings im Alltag nicht physisch sieht, sondern nur an den Preisschildern. Das ist der karibische Gulden. Und im Alltag siehst du den US-Dollar und im Norden den Euro. Und der Süden der Insel ist ganz stark amerikanisiert. Also da siehst du ein bisschen hier und da mal holländische Architektur. Wir haben auch ein paar Holländer, aber alle Holländer, die ich kenne, die hier leben, sobald einer am Tisch sitzt, der kein Holländisch spricht, wird Englisch gesprochen. Und Englisch ist die gemeinsam gesprochene Sprache von allen hier, also auch auf dem französischen Teil. Natürlich versuchen die Franzosen, das Französisch hier durchzupushen, indem sie seit den 70er Jahren hier auch eigene Schulen geöffnet haben und die Kinder eben im Unterricht auf Französisch unterrichtet werden. So auch mein Sohn, der hat innerhalb von 3 Jahren also Französisch gelernt und spricht heute sogenanntes Frenchy French, also akzentfreies Französisch. Da sind die Franzosen immer völlig verzückt, weil entweder du sprichst es richtig oder du lässt es besser bleiben.
Ja, so. Genau. Sehr guter Satz.
Ich habe mich dann für ich lasse es bleiben entschieden. Ich verstehe sie. Ich kann nicht immer so antworten, wie sie es gerne hätten. Und ich habe keine Lust mehr, mich von ihnen zu korrigieren zu lassen oder dass sie mit den Augen rollen. Also rede ich mit ihnen Englisch. Und manchmal ist es auch so, dass sie dann mir auf Französisch was sagen. Ich antworte auf Englisch und wir verstehen uns trotzdem. Also das ist hier total locker.
Aber gibt es da eine Rivalität zwischen den beiden?
Also wir sind One Love, One Island und man empfindet sich als eine Community. Also die Einheimischen, sag ich mal, leben diese Trennung eigentlich gar nicht. Das ist ja eine von den Europäern über sie gebrachte Trennung. 1648 haben die Holländer und die Franzosen ja beschlossen, sie teilen sich einfach mal diese Insel, nachdem sie vorher 200 Jahre sich darum kriegerisch auseinandergesetzt haben. Da hat man ja einfach entschieden, okay. Du gehörst jetzt zu Frankreich und du gehörst jetzt zu den Niederlanden. Und ich empfinde dieses Englischsprechen auch schon als einen kleinen stillen Protest gegen die Kolonialherren. Man spricht lieber Englisch, als dass man Französisch oder Holländisch spricht. Holländisch hörst du hier fast gar nicht. Manchmal hörst du Papiamento, du hörst Kreolisch. Und wenn die Franzosen, die weißen Franzosen, die sogenannten Metropolfranzosen, die also hierher ziehen von Frankreich, weil sie ja hier steuerlich auch, also wir sind ja auch steuerlich interessant, dann laufen die zu den Behörden und die Behörden sind nur von Einheimischen besetzt. Also die ganzen Jobs bei der Regierung und Beamte, das sind alles Einheimische und die sind ja alle bilingual. Und wenn ich da reinkomme, dann sprechen sie mit mir Englisch und schreiben das auf das Formular auf Französisch. Wenn der weiße Franzose reinkommt, dann sprechen sie nur Englisch und stellen sich sozusagen ein bisschen an. So nach dem Motto, hier wird Englisch gesprochen, dann sagt der Franzose, ja wieso, ihr seid doch Teil von Frankreich, du musst doch mit mir Französisch sprechen. Und da gibt's so eine kleine Auseinandersetzung. Also sie lassen die Franzosen hier gerne mal auflaufen und wir anderen alle kichern uns immer so ein bisschen an weg, weil das ist ja eigentlich sowas, was die Franzosen mit allen anderen machen.
Ja, absolut. Finde ich gut. Ich habe das nämlich auch schon von anderen Überseeinseln gehört. Also glaube ich auch La Réunion, da ist es ja auch so ähnlich. Gerade jetzt so bei der Mentalität, würdest du sagen, das ist aber schon eher karibisch oder merkst du da schon eben europäische Einflüsse? Also wie die Menschen so ticken?
Ich würde sagen, bei den Einheimischen merkst du, das ist absolut karibisch. Also die sind karibisch, die sind weder holländisch noch französisch geprägt. Was man bei dem nördlichen Teil merkt, sie sind streikfreudig. Da hat doch der französische Einfluss so ein bisschen...
Die hupen auch, oder was?
Sich durch... Nee, also wir hupen nur aus zwei Gründen hier. Ich kenne dich, hallo oder danke.
Ah.
Das sind die beiden einzigen Gründe, warum man hier hupt. Wenn du hupst, weil jemand nicht schnell genug ist oder wenn du jemanden maßregeln willst, dann dauert's länger. Dann lassen sie dich extra warten, weil sie glauben, da ist jemand, der muss noch Geduld lernen und deswegen müssen sie das jetzt in die Länge ziehen.
Das heißt, sie sind auch entspannter, eben so halt das karibische, ja?
Ja, karibische Gelassenheit. Also ich sag mal, als Mitteleuropäer dreht man manchmal ein bisschen durch, weil du kannst sie nicht beschleunigen. Du musst hier entschleunigen. Du musst ganz viel Geduld aufbringen. Das hat uns am Anfang auch ein bisschen gechallenged, sag ich mal. Vor allen Dingen mein Mann. Ich sag zum Beispiel auch zu meinen Gästen immer, ihr müsst für jede, wenn Google Maps sagt, ihr braucht 20 Minuten, macht das mal zwei. Alles, was Google Maps sagt, mal zwei. Mindestens. Besser noch mal drei. Weißt du, die lassen jeden rein. Sie klönen, sie halten Auto an, reden kurz. Sie haben die Einstellung, dass sie sagen, man muss sich Zeit füreinander nehmen, man muss sich kurz grüßen, man muss sich sehen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit Gästen unterwegs bin, dann habe ich eine Kappe auf, dann habe ich ein bestimmtes Poloshirt an, dann wissen sie, ich bin im Dienst. Und dann musst du trotzdem dir die Zeit nehmen, obwohl du Gäste an deiner Seite hast und die Einheimischen kurz begrüßen, weil du sonst unfreundlich gehst. Und das sage ich meinen Gästen dann auch immer, seht's mir bitte nach. Normalerweise in Deutschland würde man sagen, pass auf, du siehst doch, dass sie arbeitet. ne? So, und ich sage dann zu meinen Gästen immer nicht, dass ihr denkt, ich vernachlässige euch, aber ich muss mal rechts und links kurz dann auch mal zwei Sätze mit den Leuten reden. Oder hier und da was kaufen. Ich gehe dann auch mit der Gruppe und dann kaufe ich mal da was und dann kaufe ich mal da was, gehe zur Gruppe zurück. Sagt denen das dann aber vorher nicht, dass ihr euch wundert. Ihr müsst da auch nichts kaufen, aber ich muss Geld abgeben, wenn ich im Dienst bin mit meinen Gästen. Du musst eben abgeben. Mhm. Du kannst nicht alles nur für dich behalten. Dann kommst du hier nicht weit.
Ja, coole Beispiele. Du hast vorhin noch das Thema Steuern erwähnt. Das wollte ich jetzt auch noch kurz ansprechen. Die ganze Insel ist ja eine Freihandelszone. Es gibt offenbar keine Mehrwertsteuer oder Zollgebühren.
Doch.
Ja.
Es gibt keinen Einfuhrzoll. Das ist richtig. Aber Mehrwertsteuer haben wir im Norden 4% und im Süden 5%.
Ah, wirklich? Ja, dann ist das eine falsche Info hier, die ich habe. Also ich habe nur gelesen, dass gerade auf der niederländischen Seite, also Schmuck, Uhren, Elektronik, Alkohol deutlich günstiger sind.
Das stimmt. Aber ich meine, gut, wir haben keine 19% oder 21% Mehrwertsteuer. Ne? Also das ist schon ein Unterschied. Das merkst du auch am Benzinpreis. Wir zahlen natürlich weniger. Und wir haben viele Steuern, die ihr habt, haben wir gar nicht. Also wir zahlen nichts für Hund und Katze, wir zahlen nichts fürs Fernsehen, wir zahlen nichts. Also in Deutschland gibt es ja ganz viele Steuern, die wir gar nicht haben hier. Und auf der Dutch Side zahlst du auch keine Grundsteuer und keine Grunderwerbsteuer. Deswegen wird da unheimlich viel gebaut.
Okay, aber wovon lebt denn dieser Staat eigentlich, wenn da keiner groß Steuern zahlt?
Vom Tourismus, vom Hafen, vom Flughafen und vom Tourismus.
Und Einkommensteuer zahlst du auch kaum, oder wie?
Ja, Einkommensteuer zahlst du natürlich auch. Aber, das kann ich jetzt nur so für den französischen Teil sagen, beim holländischen bin ich mir nicht ganz sicher. Oder sagen wir mal so, es ist hier ganz normal, dass du mehrere Firmen hast. Und du kannst auch dann noch eine Firma auf der Dutch Side haben und eine auf der French Side. Dann hast du also eine Firma in Non-EU, Ausland und EU eine Firma. Und dann kannst du dir noch gegenseitig eine Rechnung schreiben. Das wäre in Deutschland eine Gewinnverschiebung. Da würdest du, glaube ich, sogar für... richtig Bericht für kriegen. Das ist hier erlaubt. Das ist nicht illegal, das ist legal. Und du kannst auch mehrere Firmen haben. Und dann kannst du natürlich deine Steuerlast minimieren, ne? Legal.
Das hört sich sehr spannend an. Vielleicht sollte ich mir das auch nochmal angucken.
Ja, und wenn du kannst dann auch noch in Anguilla. Anguilla ist ja auch gleich nebenan von uns. Ja. Genauso weit oder so dicht wie San Bart. Da gibt es dann auch noch die sogenannten Offshore-Companies. Okay. Das haben auch einige hier, die haben dann eine Offshore-Company. Also wer Steuern sparen will, der kann das hier.
Okay, so. Gut, dann ist wahrscheinlich, wenn du irgendwann nach Europa zurück willst, könnte es ein bisschen komplizierter werden, ne?
Das könnte kompliziert werden, genau.
Aber wenn wir schon generell dabei sind, wie teuer ist denn das Leben da? Also wenn ich jetzt eben keine Mehrwertsteuer oder also 4-5% ist ja sehr wenig da drauf zahle, habe ich auch generell, wenn ich jetzt eben Wohnung miete, einkaufen gehe, Restaurants und so, ist das da ein günstiges Leben?
Nee. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also Restaurants, würde ich sagen, sind so wie Großstädte in Deutschland auch. Die Preise sind ähnlich, vielleicht ein Tick teurer. Aber wenn du dich jetzt, sag ich mal, in einheimischen Restaurants bewegst, kannst du für wenig oder relativ wenig Geld, ich sag jetzt mal 16 Euro, kostet da so ein Barbecue-Mix-Grill-Teller. Da sind dann 4 Beilagen dabei und dann sind da Rips und Hühnchenbein. Und kannst du dir dann aus einer großen Auswahl an Beilagen was aussuchen, kannst du ins Restaurant gehen. Und du kannst natürlich auch 3 Häuser weiter ins 2 Michelin-Stern-Restaurant gehen und dann zahlst du natürlich 180 Euro für dein Menü oder 49 Euro für ein Dreigang-Menü. Also ich sag mal, das sind so die Preise, die in einer Großstadt. Also es ist vergleichbar, sag ich jetzt mal, mit einer Großstadt in Deutschland oder touristisches Gebiet. Vielleicht jetzt nicht mit einer ländlichen Region. Was das Wohnen anbelangt, also Grundstücke kaufen oder mieten, ist es so, dass es teuer, weil wir sind eine Insel. Es ist ein beschränktes Gebiet. Du kannst ja nicht nach außen dich ausdehnen. Wir sind für die Amerikaner sehr attraktiv. Wir sind ja nur 2 Flugstunden von Florida und 4 Flugstunden von New York. Und die Amerikaner, sage ich mal in Anführungsstrichen, verderben ja auch oft so ein bisschen die Preise, weil die eben willens sind, dann auch Geld auszugeben und kaufen hier vieles. Ich sag mal, eine Wohnung, 2 Zimmer mit Pool und Meerblick, liegst du bei 1.500 bis 1.800 Euro auf der französischen Seite. Auf der holländischen Seite könnte es etwas günstiger sein. Nur da ist das Problem für uns Europäer, dass du dort nicht einfach kommen und bleiben kannst, sondern da musst du eine Residency beantragen und die kriegst du eben nur unter bestimmten Voraussetzungen. Da musst du im Grunde genommen Geld mitbringen.
So generell gibt's aber noch Wohnraum oder würdest du sagen, ist es da auch schwierig oder es wird dann halt einfach entsprechend teuer?
Es gibt Wohnraum, aber es wird immer schwieriger, das kann man so sagen. Und sie bauen aber auch auf der Dutch Side reichlich und viel. Die Insel ist sehr beliebt und wir haben 2 Millionen Kreuzfahrer im Jahr und 2 Millionen Übernachtungsgäste im Jahr. Und in der High Season, also zwischen November und April, ächzt die Infrastruktur. Also die Straßen und was auch noch ächzt, sag ich mal, ist die Energieversorgung und die Wasserversorgung. Also wenn viele Leute von außen da sind, die auch, sag ich mal, in ihrem Verbrauch ein anderen Habitus haben als wir Insulaner, sage ich mal. Also ich dusche nicht so lange und ausgiebig, wie ich früher in Hamburg geduscht habe, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Dann kommen wir schnell an unsere Grenzen, was die Wasserversorgung und die Energieversorgung angeht. Und was sie leider auch nicht machen, ist, dass wenn sie zum Beispiel neue Häuser bauen, und sie bauen leider auf der Dutch Side, wenn sie ein Einfamilienhaus abreißen, meistens jetzt Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen, dann sind da also mehrere Verbraucher, die dann neu rangehängt werden ans Netz. Und das melden sie nicht dem Versorger. Und der stellt das immer nachträglich fest. Und dann fliegen irgendwo die Leitungen raus, weil da natürlich mehr Leistung drauf hängt. Und das ist in Deutschland anders. Wenn du in Deutschland ein Haus baust, dann kriegt der Versorger ja eine Meldung, guck mal, und dann musst du eine Genehmigung beantragen. Dann weiß er Bescheid, okay, da kommt ein Haus und da gibt's mehr Verbrauch. Und das machen die hier leider nicht.
Wie ist denn generell die Infrastruktur? Also eben auch, du hast jetzt vom Strom und Wasser und so weiter, aber Schulen hast du vorhin mal erwähnt, Krankenhäuser und sowas. Also ist das alles so auch nach europäischem Standard oder karibisch?
Ja, die Krankenhäuser, ich sag mal so, die Einrichtung und so ist karibisch. Du musst ja auch zum Beispiel dein eigenes Kopfkissen mitbringen, das finde ich immer so lustig.
Wirklich?
Ja. Aber die Ärzte und die Ausbildung und die niedergelassenen Ärzte haben alle europäischen Standard, europäische Ausbildung, europäische Zulassung, rechnen ja auch mit der französischen Krankenkasse ab. Also auf der französischen Seite ist es EU-Standard. Mhm. Auf der Dutch Side ist es vielleicht nicht ganz so, aber da wird jetzt ein neues Krankenhaus gebaut. Das wird, also wenn das fertig ist, bestimmt auch dem neuesten Standard gerecht, was die Räumlichkeiten anbelangt. Und die Ärzte sind überwiegend Holländer. Also die haben dann auch in Europa studiert. Wir versorgen ja auch die 5 Nachbarinseln mit also wenn schwere Fälle sind, kommen die ja auch zu uns. Und wenn es auf der französischen Seite so ist, dass es medizinisch notwendig ist, irgendwas zu machen, was hier nicht gehen würde, dann würde man nach Martinique oder Guadeloupe ausgeflogen werden oder nach Paris. Das würde dann auch die Krankenkasse übernehmen. Und ich kriege innerhalb von einer Woche einen MRT-Termin. Das kriegst du, glaube ich, in Deutschland nicht. Also wir sind gut aufgestellt hier. Wir haben ja auch da alles doppelt, zwei Krankenhäuser. Und wenn du, ich sag mal, 100 Meter vor der Grenze einen Unfall hast, geht es in das Krankenhaus auf der Seite, wo du den Unfall hattest. Und wenn du das 100 Meter weiter hinter der Grenze hast, dann geht es in das andere Krankenhaus.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall zu hören. Wir sprechen ja gleich noch weiter im Clubteil dann. Ich wollte jetzt zum Ende hin hier in der Folge noch nach deinen Tipps fragen, die du Auswanderern mitgibst. Weil ich weiß, wir haben im Vorgespräch auch kurz darüber geredet, dass sich natürlich auch viele bei dir melden, die das dann auch sehen bei dir bei Instagram, wie du lebst und wie toll das alles ist und wollen da auch hin auswandern. Was sind die Tipps, die du Leuten mitgibst?
Also der wichtigste Tipp von allem ist, du musst Englisch können. Zumindest so, dass du dich im Alltag verständigen kannst. Noch besser ist, wenn du Englisch und Französisch kannst. Das ist, also ich sag mal, Englisch ist ein Must und Französisch ist ein Nice to Have. Das ist wichtig und du musst, oder sagen wir mal so, du darfst nicht mit dem deutschen Mindset hierher kommen. Also du musst immer dir sagen, das ist hier Karibik, hier ticken die Uhren langsamer. Es dauert alles 2-3 Mal so lange, auch auf den Behörden und du musst immer wiederkommen und dann fehlt eine Kopie und also das ist wirklich, man muss Geduld haben und man muss mit den Ressourcen kommen, dass man die ersten, sag ich mal, 6, 10, 12 Monate klarkommt.
Das heißt, Budget würdest du sagen, wie viel?
Das ist auch mal so relativ, das werde ich ganz oft gefragt. Und auch, was kosten Wohnungen? Du kriegst natürlich auch was für 700 Euro hier, aber dann ist das eben karibisch und dann ist das nicht europäischer Standard und dann hat das vielleicht keinen Mehrblick. Also das kann man so pauschal immer nicht sagen. Je nachdem, also wenn ich sage jetzt europäischer, wenn du europäischen Standard, wenn du sagst, du willst aufs Meer gucken, du willst einen Pool haben und so, dann zahlst du natürlich mehr, als wenn du ein karibisches Haus irgendwo im Hinterland mietest. Weißt du, das ist immer relativ. Und auch, was du selber ausgibst und was du für Ansprüche hast, wo du einkaufst. Du kannst natürlich teuer einkaufen, du kannst günstiger einkaufen. Wenn du immer, sag ich mal, in Restaurants gehst, die direkt mit Blick aufs Meer sind, dann zahlst du mehr, als wenn du irgendwo, also wir Einheimischen, wir gehen ja fast immer irgendwo weiter hinten hin, wo uns keiner sieht und wo eine Klimaanlage ist, drin. Da gehen wir ja hin. Ne? Die Touristen gehen alle vorne an den Strand. Erste Reihe. Da ist es natürlich teurer.
Anders gefragt, sind dir Leute begegnet, die aus finanziellen Gründen wieder zurück mussten?
Ja, reichlich. Reichlich.
Reichlich, ja?
Ja.
Okay. Also denen ist Geld ausgegangen.
Ja, also ich sag mal, das liegt dann aber auch so an dem Mindset. Also dann, wenn ich jetzt jemanden hierher kommen sehe und der sagt mir im Winter, ich sag jetzt ein Beispiel, ohne einen Namen zu nennen, der macht hier ein Restaurant auf und dann gehst du dahin, willst also in der Öffnungszeit da was essen und dann stehst du zweimal vor der geschlossenen Tür, schreibst ihm eine WhatsApp und sagst, wieso bist du nicht da? Ich wollte bei dir essen. Dann kommt die Antwort, ja, ich bin am Strand mit meiner Freundin. Ich bin ja nicht in die Karibik ausgewandert, um mich hier tot zu arbeiten. Dann hast du irgendwie den Schuss nicht gehört. Ja, du musst im Winter dein Geld für den Sommer verdienen, weil im Sommer kommen weniger Touristen. Und im Winter musst du alles mitnehmen, was geht, 24/7. Und im Sommer kannst du es ruhiger angehen lassen. Aber wenn ich Leute höre, dass sie 2 Tage die Woche zu haben im Winter, dann denke ich, Leute, 2 Tage Umsatz, auf den ihr verzichtet, könnt ihr euch das leisten? Wenn ihr euch das leisten könnt, fein. Aber wenn ihr dann im Sommer sagt, ich kann meine Miete nicht mehr zahlen,
Ganz wichtiger Punkt und vielen Dank, dass du das nochmal so deutlich formuliert hast. Ich glaube, ja, da entsteht auch gerade, wenn man natürlich bei Social Media guckt, da manchmal so ein Missverständnis, weil man echt denkt, man ist da halt dauerhaft im Urlaub, aber so geht's dann halt nicht.
Das stimmt eben nicht, ja. Deswegen, also wir liegen ja nicht nur am Strand und trinken Pina Colada, so wie viele Leute das denken. Ich habe neulich mal überlegt, wann ich das letzte Mal auf einer Liege am Strand gelegen habe. Das war Juni letzten Jahres.
Oh, dann wird's aber wieder Zeit.
Ja, die Saison geht ja jetzt zu Ende, also bis Mitte April, Ende April, und dann habe ich Zeit bis November, die Insel zu genießen.
Sehr gut. Letzte Frage, und zwar das Thema Inselkoller und das verbunden auch so mit der Zukunft. Hast du nicht manchmal irgendwie das Gefühl, ich muss mal noch was anderes sehen, wir wollen vielleicht doch mal noch woanders hin? Oder wie sieht so eure Planung aus, wenn wir jetzt so in 5 Jahren nochmal sprechen?
Nee, wir sehen uns hier und wir haben uns hier was aufgebaut, was ich jetzt auch nicht mal eben wieder alles so von neuem aufbauen lassen würde. Also jetzt sind wir ja 60, werden beide diesen Monat 60, also dazu habe ich jetzt keinen Nerv mehr nochmal irgendwo anders. Und ich muss sagen, also wenn ich jetzt hier auf der Insel einen Inselkoller kriegen würde, dann setze ich mich ins Flugzeug und besuche Freunde in Costa Rica oder fliege in die USA oder nach Europa in Urlaub oder ich gehe auf die Nachbarinseln. Wir haben 5 Inseln in unserem direkten Umkreis, die man per Tagesausflug mit Fähre oder Flugzeug besuchen kann. St. Barth, St. Kitts, St. Eustatia, Anguilla und Saba. Und jede dieser Inseln ist wieder anders als unsere Insel und wesentlich ruhiger. Und dann gehe ich dahin oder ich fahre mit dem Boot raus. Wenn man die Insel von außen sieht und wieder zurückkommt, ist das auch schon eine Entspannung. Und die Insel hier hat so viel zu bieten, hier wird einem einfach nicht langweilig.
Sehr cool, sehr schönes Schlusswort. Wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club für eine Bonuszeit zu dieser Folge. Da spreche ich mit Angie noch über das Thema Aufenthaltsbewilligung für den französischen und den niederländischen Teil, generell über die größten bürokratischen Hürden und vor allen Dingen über Möglichkeiten, die sie sieht, wie und wo man auf der Insel Geld verdienen kann. Das und noch viel mehr eben im Clubteil für alle Mitglieder. Wer noch nicht dabei ist, den Link für den Einfach-Aussteigen-Club gibt es in den Shownotes hier in der Podcast-App. Oder über meine Webseite der auswanderpodcast.com. Angie, dir erstmal herzlichen Dank bis hierhin.
Gern.
Das war die Geschichte von Angie Preuß, die 2015 von Hamburg auf die Insel St. Martin oder Saint-Martin ausgewandert ist. Und damit du einmal siehst, was dich auf dieser Insel erwartet, komm auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt's die tollen Bilder. Und wenn du mich hier bei meiner Arbeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Damit hilfst du mir, dass mehr Menschen hier die Folgen entdecken. Denn obwohl ich meinen Podcast schon seit bald 6 Jahren mache, gibt es immer noch viele, die noch nie davon gehört haben. Vielen Dank also fürs Teilen und ich bin zurück mit einer neuen Episode am nächsten Mittwoch. Bis dahin, alles Gute, ciao.